materiellen Welt von nichts, was ihm widerfährt, sei es gut oder schlecht, berührt wird und es weder lobt noch schmäht, ist fest im vollkommenen Wissen verankert. Erläuterung. In der materiellen Welt finden ständig Veränderungen statt, manchmal zum Guten, manchmal zum Schlechten. Wer sich durch solche materiellen Veränderungen nicht aus der Ruhe bringen lässt, das heißt, wer von Gut und Schlecht nicht beeinflusst wird, gilt als jemand, der im Krishna-Bewusstsein gefestigt ist. Solange man sich in der materiellen Welt befindet, wird es immer Gutes und Schlechtes geben, denn diese Welt ist voller Dualität. Wer jedoch im Krishna-Bewusstsein gefestigt ist, wird von Gut und Schlecht nicht beeinflusst, da es ihm nur um Krishna geht, der absolut und allgut ist. Ein solches in Krishna ruhendes Bewusstsein erhebt den Menschen auf eine vollkommene transzendentale Stufe, die man in der Fachsprache Samadhi nennt. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Simad Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine Namaste Sarasvati Devam Gauravani Pracharine Nivashesha Sunyavadi Paskatyadi Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Garada Sivasadi Go Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Ya sarvatranu vishnehas tatat pravya shubha shubham nabinandati nadveshti tasya pragya pratishtita. Es tut mir leid, ich finde das einfach nicht, das sind inzwischen so viele Notizen geworden. Ich muss hier mal gründlich aufräumen. Plotin. Wer in der materiellen Welt von nichts, was ihm widerfährt, sei es gut oder schlecht, berührt wird und es weder lobt noch schmäht, ist fest in vollkommenem Wissen verankert. Srila Prabhupada erläutert, dass in der materiellen Welt ständig Veränderungen stattfinden, manchmal zum Guten, manchmal zum Schlechten. Srila Krishna Das Kaviraj Goswami Maharaj erklärt, dass es nur eine Halluzination ist, zu sagen, in der materiellen Welt sei dies gut oder schlecht, alles sei im Grunde genommen vom Standpunkt eines spirituellen Menschen aus gesehen als schlecht zu beurteilen. Warum? Weil die materielle Energie, die spirituelle Wirklichkeit vor dem Auge der bedingten Seele verdeckt. Ungefähr so wie eine Wolke die Sonne. Nur jemand, der einen sehr mittelmäßigen Standard, sagen wir mal einen verkrüppelten Standard hat, macht Unterschiede zwischen gut und schlecht. Eine selbstverwirklichte Seele wird nicht von Freude überwältigt, wenn es sogenanntes Glück gibt, und nicht von Leiden vernichtet, wenn es leidvolle Umstände gibt. Denn sie versteht ständig, dass Glück und Leid lediglich von Bedeutung sind für den materiellen Körper, mit dem sie selber gar nichts gemeinsam hat. Im 14. Kapitel der Bhagavad Gita erklärt dann Krishna als Symptom einer selbstverwirklichten Seele, dass, wie sagt man, Unberührtheit, Tulya, Tulya Darshinaha, alles wird mit gleichen Augen gesehen, ob es ein Erdklumpen ist, ein bisschen Gold oder ein Kristall auf der Krone der britischen Königin. Also das ist nicht die Formulierung der Gita, aber das ist damit gemeint. Und im 15. Kapitel, Vers 5, ist ein sehr wichtiger anderer Hinweis für eine Person, die frei ist von der Verwirrung der Dualität, also Unterschiede macht zwischen angenehm und unangenehm. Ich darf euch diesen Schlokka noch einmal präsentieren, der nicht aufhört, unsere Faszination im tiefsten Kern zu ergreifen. Nirmana Mohajita Sangadosha Adhyatma Nitya Vinivritta Kama Dvandver Vimukta Sukadukka Sangya Gachantya Mudha Padam Avyayam Tat. Diejenigen, die frei sind von Geltungssucht, Illusion und falscher Gemeinschaft, die das Ewige verstehen, die nichts mehr mit materieller Lust zu tun haben wollen, die befreit sind von der Dualität von Glück und Leid. Seht ihr? Die befreit sind von der Dualität von Glück und Leid. Dvandver heißt es hier in Sanskrit, von den Dualitäten, wie Mukta befreit Sukaduka, Glück und Leid. Dvandver Vimukta Sukaduka Sangya. Und die frei von Verwirrung wissen, wie man sich der höchsten Person ergibt, gelangen in dieses ewige Königreich. Wenn ich morgens die Chance bekomme, wenn ich morgen sprechen kann, ist davon abhängig, ob schon andere Sprecher auf der Liste sind. Aber wie gesagt, wenn, dann möchte ich gerne über die beiden wichtigsten Aspekte sprechen, die nötig sind, über die fünf wichtigsten Aspekte, die wichtig sind, um die höchste Person zu erlangen und die Voraussetzungen bilden eigentlich für den Einlass in das Königreich Gottes. Ich möchte über den Pfad der Erleuchtung sprechen. Das ist eine hochinteressante Diskussion. Eigentlich wollte ich es heute Abend führen, aber man muss dazu, glaube ich, das Bewusstsein ein bisschen unberührter haben, und da ist die Morgenstunde besser. Heute möchte ich actually nur über den Punkt sprechen, die befreit sind von der Dualität von Glück und Leid. Hier Dvandver Vimukta Sukadukas. Und dann, ja, wie man sich der höchsten Person ergibt, das möchte ich morgen diskutieren. Jeder Zeile eigentlich in den offenbarten Schriften ist voll mit Bedeutung. So hat Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur in Dhaka für 3 Monate über den ersten Vers des Srimad Bhagavatams gesprochen. So, über dieses Freisein von Glück und Leid haben wir sicherlich viel schon gehört, aber wenig verstanden. Denn es ist etwas, was nur für denjenigen ist, der wurzelt in transzendentaler Verwirklichung. Sonst ist die Dualität von Glück und Leid einfach zu intensiv, um so einfach, so dass man sie einfach an sich vorbeigehen lassen kann. Als Lord Chaitanya Mahaprabhu ein Lehrer war in Navadvip, als Nimai Pandit, war er sehr beliebt hat aber sehr, sehr wenig Geld eigentlich gehabt. Denn er hat seine Schule unentgeltlich geführt. Er hatte eine Tol, in der er Sanskrit-Grammatik unterrichtete. So, als irgendwann die Familie sehr arm war, beschloss er, nach Ostbengalen zu gehen und Vorträge zu geben, für die er auch Geld entgegennahm. Und zum großen Glück der Bewohner von Ostbengalen hielt er sich dort für einen gesamten Monat auf und gab sehr gelehrte Vorlesungen. In dieser Zeit, so hören wir, traf er Tapan Mishra, der zu der damals verwirrt war, was das endgültige Ziel der Vedas ausmachte. Nachdem er von Lord Chaitanya wertvolle Unterweisung gekriegt hatte, nämlich, dass er sich auf das Studium des Bhagavatam beschränken könne und da das Ziel der Vedas, nämlich Liebe zu Gott, daraus entnehmen können, wurde er vom Herrn nach Varanasi geschickt, nach Bengal, und hatte dann dort einen Sohn, der sehr wichtig ist. Er ist einer der Six Goswamis, Raghunath Bhatta Goswami, nicht Dasa, Raghunath Bhatta Goswami. Da war der Sohn von Tapan Mishra. Chaitanya Mahaprabhu kehrte nach einem Monat zurück, wurde aber von einem großen Klagen in seinem Zuhause begrüßt. Was geschehen war, war, dass seine erste Frau Lakshmi Devi gestorben war vor Trennungsschmerz. Das heißt, die Schlange der Trennung hatte sie gebissen. Sie konnte es nicht aushalten, von Mahaprabhu so lange getrennt zu sein, und verließ so die Erde, während sie Gur, Gur, Gur chantete. So, seine Mutter Sachi war sehr bestürzt natürlich über den Tod, den unerwarteten Tod ihrer Schwiegertochter. Sie machte sich aber große Sorgen. Wenn mein Nimai nicht verheiratet wird und er immer weiter studiert, wird er bestimmt das Zuhause und mich verlassen und dem Pfade seines älteren Bruders Vishwarup folgen und Sannyas annehmen. Es gab schon mal so eine Zeit. Ihr müsst verstehen, Jagannath Mishra wollte seinen Sohn überhaupt nicht zur Schule schicken, aus Angst, dass er verstehen würde, dass diese materielle Welt zeitweilig und vorübergehend ist. Und somit aus tiefer Angst, dass Mahaprabhu das Zuhause verlassen würde. Das hätten sie nicht ertragen können. Chaitanya Mahaprabhu war so beliebt, insbesondere bei seinen Eltern. Er sah sehr schön aus, seine Hautfarbe sah aus wie Himanga, also geschmolzenes Gold. Könnt ihr euch das vorstellen? Geschmolzenes Gold, das strahlt. Und seine Augen wie sagt man das zu diesen Dingern? Braun, nicht? Gingen bis zu den Ohren. Die waren sehr ausgestreckt. Wenn immer Mahaprabhu gegenwärtig war, spürten alle nicht mehr die materielle Welt, sondern fühlten sich wie im Königreich Gottes. So, deswegen dachte sich Mutter Sachi, also er muss unbedingt wieder heiraten, sonst wird er mich verlassen. Und dann, der Älteste ist schon außer Haus und hat Sannyas angenommen. Wo weiß man, wo er jetzt ist, in irgendwelchen wilden Dschungeln, die er bereist? Wenn niemand das tut, das geht nicht. So ist, wenn immer Mutter Sachi das Bad nahm, ihr Bad nahm, sah sie ein wunderschönes Mädchen am Ufer der Ganga. Dies Mädchen war die Tochter von Sanatan Mishra. Sanatan Mishra wiederum war der Pandit des Königs, Raj Pandit. Und wenn immer das Mädchen Mutter Sachi sah, brachte sie ihr ihre Ehrbietung dar und wartete, bis Mutter Sachi ihr Bad genommen hatte. Danach ging sie dorthin, wo Mutter Sachi ihr Bad genommen hatte, nahm respektvoll ein paar Tropfen Gangeswasser und trank es und verneigte sich wieder. So, diese Mädchen hieß Vishnupriya. Wie wir aus den Puranas erfahren, ist Vishnupriya die Bhushakti des höchsten Herrn. Vishnu ist immer umgeben von drei Shaktis, die um ihn herum sind. Erst einmal von Shri, die Göttin des Reichtums, die seine Lotusfüße hält. Dann vom Bhushakti, die Göttin der Erhaltung, die seinen Kopf hält. Und schließlich von Nila Shakti, der Göttin der Hingabe, die an seiner Seite ist. So, diese Bhudevi ist auch die Ursache von Mahamaya. In Vrindavan ist sie verkörpert als Radha. Das ist sehr, sehr technisch, ne? Radha ist Bhushakti und auch die Ursache von Mahamaya. So, Krishna nun, also Lord Chaitanya, das ist jetzt wichtig, wollte in seinem Leben die Lebensstufe der Entsagung zeigen, die er mit 24 Jahren annahm. Aber er hätte das nicht tun können, wenn er mit Radha erschienen wäre. Denn Krishna ist niemals von Radha getrennt. Deswegen kam er als Lord Chaitanya und war verheiratet mit Lakshmi, die ja in der Vaikuntha-Welt ist, die zum Vishnu-Tattva gehört, nicht zum Krishna-Tattva. Und so konnte er dann seine übermenschliche Entsagung zeigen. Er nahm also eine Vaikuntha-Energie mit sich und nicht eine von Braj, von ja, genau. So, diese Bhushakti, die als Vishnupriya dann sich auf der Erde verkörperte, zeigte genau wie Chaitanya Mahaprabhu, der die Symptome der Entsagung zeigte, ebenfalls große Entsagung. Mit dieser philosophischen Beschreibung habe ich die Bühne vorbereitet für eines der herzzerreißendsten Geschichten in der Vaishnava-Geschichte, die euch wahrscheinlich alle die Tränen in die Augen treiben werdet. Ihr könnt ja schon ordentlich Wasser trinken vorher. Das ist auch nennbare Wassermengen gibt. So. Nun, diese Vishnupriya brachte also jeden Tag ihre Ehrbietung Mutter Sachi dar. Und als jetzt Mutter Sachi der Situation sah, einen neuen Ehemann finden, eine neue Ehefrau finden zu müssen, dachte sie sofort in ihrem Geist an eben diese Vishnupriya. So lange Zeit, 2-3 Tage, sagte sie zu Chaitanya Mahaprabhu nichts. Bis Mahaprabhu sagte: Mutter, ich sehe, du hast etwas in deinen Gedanken, was möchtest du von mir? auch ohne dass du es sagst, ich gewähre dir es sofort. Was immer es sein wird, ich werde es dir erfüllen. Und da sagte Mutter Sachi, also, wenn du es genau wissen willst, ich habe etwas in Gedanken. Du sollst ein zweites Mal heiraten, denn du bist zu jung. So, Mahaprabhu sagte, gut, ich habe es dir gewährt. Ich habe gesagt, was immer. Mutter Sachi war sofort sehr, sehr glücklich. Nun, in diesem Augenblick kam Kashinath Pandit vorbei. Kennt ihr Kashinath Pandit? Ja? Das ist... Ja? Ein Astrologe? Das ist aber nur zweitrangig. Er ist ein Gattak. Was ist das? Ein Matchmaker, ein Heiratsvermittler, so wie Vishwadev unter vielen anderen Aktivitäten, die unser Vishwadev ausführt, ist auch das eines seiner hervorragenden Eigenschaften. Die Aufgabe eines Heiratsvermittlers, eines Gattaks, ist, also zunächst einmal, der weiß alle Personen in einem Umkreis, in- und auswendig, ihre psychologische Grundsubstanz, ihre Gedanken, ihre Horoskop, das hat er alles auswendig. Das ist alles, womit er sich beschäftigt. Und man weiß, wenn immer so ein Gattak ankommt, das bedeutet nur eins, die Hochzeits-Chennais ertönen. So, dieser Kashinath Pandit kam also wie durch eine Fügung des Herrn zum Hause von Sachimata. Sachimata dachte sich, oh, das ist ja Krishnas Arrangierung. Aber was halt schwierig ist bei diesen Heiratsvermittlern, man muss sie, bevor sie ihre Arbeit tun, zufriedenstellen mit ausreichenden Mengen von wunderschönen Prasadam. Aber sie hatte nur Vorräte von dem letzten Jahr, weil sie so arm war. Es war halt unmittelbar nach der Zeit, nachdem Mahaprabhu von seiner Tour aus Ostbengalen zurückgekommen war. Also Geld war noch nicht ausgegeben. Da gab es nur Vorräte. Alten Flat Rice, was immer das in Deutsch ist. So, sie sagte, mein lieber Gattak, setz dich hin, kann ich dir irgendwie dienen? Ja, ich habe heute noch nichts gegessen, sagte der Gattak, hatte so einen dicken Bauch. Und Mutter Sachi brachte dann Flat Rice, tat ein bisschen Joghurt drüber und Bananen und reichte es ihm und sagte, das ist alles, was ich dir anbieten kann. Aber Kashinath Pandit, für ihn schmeckte diese Zubereitung köstlicher als Nektar. Denn er aß im Hause der höchsten Persönlichkeit Gottes. So sagte Mutter Sachi, nachdem sie ihn zufriedengestellt hat, ich habe ein besonderes Anliegen. Ja, sagte Kashinath, was willst du denn? Ich möchte meinen Sohn wieder verheiraten, aber das ist sehr, sehr schwierig. Denn mein Sohn ist kein gewöhnlicher Sohn. Er singt und tanzt die ganze, zu der Zeit noch nicht. Er ist einfach nur am Studium interessiert. Und als seine Frau gestorben war, seine erste Frau gestorben war, da hat er nicht geweint. Weißt du, was er da gemacht hat? Na, sagt Kashinath Pandit, was hat er gemacht? Er hat mir über die Unsterblichkeit der Seele Lektion erteilt. Also es ist nicht so einfach, so einen unterzubringen. Ja, sagte Kashinath Pandit, ich muss mal scharf überlegen, wer sich da eignen würde. Weil ich wüsste schon jemand, sagte Sachimata. Ja, sagte Kashinath. Sag mal nicht. Und dachte nach. Ja, ich weiß auch jemanden, es kann nur jemand einer sein. Wer sagt Mutter Sachi? Vishnu Priya. So, und dann ging Kashinath Pandit los. Er klemmte sich den Chadar nicht mehr über die Schultern, sondern unter die Arme. Das heißt Aktion. Und ging sofort los ins Haus von Jagannath, von Sanatan Mishra. So als er zum großen Anwesen von Sanatan Mishra kam, sah er, dass die Köche dort gerade große Arrangierung machten. Sie kochten hatten sechs verschiedene Arten von Sabjis, also Gemüsezubereitungen, gemacht, 24 Reisgerichte, und da saß nur ein einziger vor einem riesen Plate, und das war Sanatan Mishra. Das ganze Anwesen bestand aus Riesenhäusern mit Palmen, die sich im Winde neigten. Es war praktisch wie ein Königspalast dort. Kein Wunder, weil Lakshmi, die Göttin des Reichtums, da ein- und ausging. So Kashinath Pandit kam also da rein und sah Sanatan Mishra vor diesem riesen Plate, was man sonst nur beim Jamashtami sieht, so viele Zubereitungen, nicht? Und sagte Sanatan Mishra, ich möchte dir eine ernsthafte Diskussion vorschlagen. Es gibt da so einen gelehrten Brahmana, ist nicht so einfach, der übrigens will deine Tochter heiraten. Und so fing er an. Und Sanatan Mishra wusste, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich mich von Vishnu Priya trennen muss. Denn dieser Ghatak kann nur eins im Sinne haben, er will eine Heirat arrangieren. Ja, sagte Sanatan Mishra, ich denke da an jemanden, den sie heiraten könnte. Das ist der Nimai Pandit. Ach, sagte Kashinath, wieso Nimai Pandit? Mach mich nicht arbeitslos, ich wollte dich gerade überzeugen. Jeder ist schon überzeugt hier, ohne mein Zutun. Mutter Sachi weiß, dass es Vishnu Priya ist, und du weißt es auch. Was soll ich denn noch da? Das ist meine letzte Hochzeit, die ich arrangiere. Ich brauche ja gar keinen zu überzeugen. Aber sagte Kashinath Mishra, du, die sind ganz arm. Mutter Sachi und ihr Sohn sind sehr arm. Ach, sagte Sanatan Mishra, ihr Haus ist reich, denn Lakshmi ist bereits dort. So, dann setzte sich, dann ging Kashinath Mishra und Kashinath Pandit, zum Ganges herunter, um zu überlegen, wann der geeignete Zeitpunkt war für diese Hochzeit. Und das war nicht sehr einfach. Er schaute im Horoskop, aber beide Horoskope waren sehr sonderbar. Wir wissen warum. Und er versuchte es zu finden, und er fand einfach keinen glücksverheißenden Zeitpunkt. Bis dann Mukunda und Sanjaya, die Studenten von Lord Chaitanya Mahaprabhu waren, vorbeikamen. Ja, sagten sie zu Kashinath, du siehst ja sehr grübelnd aus, was ist deine Schwierigkeit? Ach, sagte Kashinath, ich bin hier nicht gewillt, mit irgendwelchen Studenten zu diskutieren. Ich löse hier gerade ein schwieriges Problem. So Mukunda und Sanjaya sagten, das wirst du niemals lösen können. Wie kannst du für die höchste Persönlichkeit Gottes, Chaitanya Mahaprabhu, ich wusste es also auch schon, und Vishnu Priya, die Glücksgöttin ist, einen Termin machen, der glücksverheißend sind? Sie sind der Ursprung aller glücksverheißenden Dinge. Jeder Termin, wo sie irgendetwas tun, wird durch sie glücksverheißend. Also, du kannst es zu jedem Termin machen. Was sagte Kashinath? Pandit, das ist das absolute Geheimnis in meinem Leben. Woher wisst ihr denn das? Ach, sagten sie und lachten und gingen weiter. So, dann ging Kashinath Mishra zum Hause von Sachimata, nachdem er sich für einen Termin entschieden hatte,
Und auf dem Weg traf er Buddhimantha Khan. Wann, fragte Buddhimantha, wann? Ich will nur eins wissen, wann? Wann was? Sagte Kashinath Mishra.
Wenn Nimai Pandit und Lakshmi Devi heiraten, dann will ich eine Hochzeit arrangieren und das Ganze ausstaffieren, dass die Halbgötter im Himmel nicht ihren Augen glauben können.
So, dann war Kashinath Mishra schon wieder total verärgert, weil jetzt, wo es ihm wirklich zu bunt ist, schien schon die Fische im Ganges zu wissen, wann, also dass da diese Hochzeit im Gange war, gab ihm das Datum durch und sagte, also ich danach höre ich auf mit diesen Arrangierungen, das wird mir too much. So, am Tage, als die Hochzeit stattfinden sollte, brachte Buddhimantha Khan eine Sänfte aus den wertvollsten Diamanten. Dort setzte man Nimai hinein, der leuchtete wie mehrere aufgehende Sonnen, und trug ihn zu einem Bad im Ganges. Danach ging er dann zum Hause von Sanatan Mishra, gerade zu der Zeit, als die Kühe nach Hause kamen und der Horizont gefärbt war von dem Staub der nach Hause gehenden Kühe. Es war sehr kennzeichnend. So, als Chaitanya Mahaprabhu im Hause von Sanatana Mishra ankam, waren 15 Musiker auf einer Bühne. Es wurde Harikatha diskutiert und seit einer Woche war man am Kochen. Dann kam der nächste Tag, da war die Heirat. Und zu dieser Heirat, also ich gehe ein bisschen schnell rum, weil die meisten von euch nicht an diesen Themen, also actually, wir können darüber hören, es ist vom höchsten persönlichen Gott, das ist in jedem Fall glücksverheißend. Vishnu Priya ging dann 7-mal um Lord Chaitanya herum. Wisst ihr, was das bedeutet? Für 7 Leben will sie mit ihm zusammen sein. Deswegen gehen die Frauen 7-mal um ihren Ehemann herum. Ganz schön intensive Hochzeit. Danach dann ging Vishnu Priya mit Chaitanya Mahaprabhu nach Hause. Es wird beschrieben, dass ihr Anblick so schön war, denn der höchste persönliche Gott mit seiner Gefährtin ging am Ganges entlang, dass sich die Leute stritten. Manche sagten, ist es Shiva und Parvati? Ach, sagten andere, es ist Lakshmi Narayan. Ach, keine Ahnung, sagten die dritte Partei, es ist der Liebesgott und Rati. Sie sahen so fantastisch aus, dass die Fische beim Springen aus dem Ganges ihren Orientierungssinn verloren und auf dem Lande landeten, wo sie vertrockneten. Also antrockneten und dann wandten sie sich wieder rein in das kühle Nass. Das ist, was Lodshandas Thakur dazu beschreibt. Deswegen sagt er, dass in Navadvip die Bewohner, selbst die gewöhnlichen Fische, so vom Glück begünstigt sind, weil sie die höchste Persönlichkeit Gottes persönlich sehen konnten. So, Vishnu Priya war eine sehr keusche und sehr tugendhafte Frau. Es gab dann jedoch einige Wandlungen in dem Leben. Wie wir alle wissen, ging Chaitanya Mahaprabhu eines Tages nach Gaya hin. Das war das Thema einer anderen Abendvorlesung gewesen, wo er berauscht von der Liebe zu Gott zurückkehrte. Und nur noch in Ekstase die heiligen Namen chantete. Nur unmittelbar, als er zurückkehrte, war er in einer sehr heavy Mood. Und zwar war er in der Stimmung, dass er die Atheisten smashen wollte. Wir hatten das auf der Hinfahrt nach Bonn gelesen aus dem Chaitanya Bhagavat, wie die Gottgeweihten auf dem Wege zum Chankazi einfach auf die Bäume sprangen und von da von den Bäumen runterspringen und riefen, smash the atheists, smash the atheists. Und manchmal den Atheisten hinterherliefen, die dann flüchtend durch die Gegend rannten. So, Lord Chaitanya war sehr, sehr zornig auf die Atheisten. Und er saß dort in der Stimmung von Lord Nisingadev. Er knirschte mit seinen Zähnen. Und er war sehr, sehr schwierig anzusehen und völlig unzugänglich. So, zu der Zeit sagte sich Mutter Sashi, also ich weiß, wie ich Chaitanya Mahaprabhu in seine gewöhnliche Gemütsstimmung zurückkriege. Und sie kleidete Vishnu Priya an, von oben bis unten mit den wunderbarsten Schmuckstücken und erlesensten Stoffen und, was gibt's noch, Ringe und Glöckchen, Fußglöckchen und allerlei edles Geschmeide und dergleichen mehr. Doch als Chaitanya Mahaprabhu sie kommen sah, hielt er sie fälschlicherweise für einen Atheisten, stürzte sich sofort auf sie und verprügelte sie und die Schmuckstücke flogen durch die Gegend und zerbrachen und alles zerriss und alles wurde und Vishnu Priya flüchtete sich in die Arme von Mutter Sachi, die sie schnell wegführte und setzte sich still in das Haus. So, Mahaprabhu kam schließlich aus der Mut heraus und ging ins Haus, sagte, Entschuldigung, ich war in einer bestimmten Gemütsstimmung. Ach, das war doch schön, sagte Vishnu Priya. So habe ich wenigstens die Segnung gekriegt, von deiner transzendentalen Hand berührt zu werden und nicht die Atheisten, die es gar nicht wert sind. Das war ihre Gemütsstimmung. So ergeben war sie Chaitanya. So, was für eine Mercy. Nun täglich kochte Vishnu Priya für Chaitanya Mahaprabhu, doch Chaitanya Mahaprabhu war in ekstatischer Liebe zu Gott versunken und nahm das Essen nur sehr selten an. Eines Tages dann kam Keshava Bharati zum Hause. Keshava Bharati kam von der anderen Seite des Ganges. Er hatte dort seinen Ashram. Und als er zu Chaitanya Mahaprabhus Haus kam, war sein Geist auf Nimai Pandit gerichtet. So, wenn ein Sannyasi zu einem Haus kommt, das, worauf sein Geist gerichtet ist, also wenn es ein powervoller Sannyasi ist, das wird er kriegen aus diesem Haus. So, als Mutter Sachi ihn kommen sah, wusste sie, dieser Sannyasi ist anders als alle anderen. Und sie dachte sich, wird er wohl meinen Nimai mir wegnehmen? Also so dachte sie sich. Und es gab auch besondere Vorzeichen. Als Nimai den Sannyasi kommen sah, sonst kümmerte er sich nicht so sehr um die, sagte er sofort zu seiner Mutter, Mutter, ich muss ihm etwas geben, gib mir etwas, ich will ihm sofort etwas geben. Und sagte Sachi Mata, sonst bist du nicht so begierig, rauszugehen und den Sannyasis ihre Bhikshu zu geben. Heute willst du gehen? Heißt das, dass du ganz hier weggehen willst? Nein, nein, Mutter Sachi, ich werde niemals von dir getrennt sein. Die Menschen werden mich immer als Sachinandan kennen. Der Sohn von Mutter Sachi. So, Mahaprabhu gab ihm denn ein bisschen Getreide und Mutter Sachi sagte, also bitte komm nicht, wenn du wieder irgendwie Bhikshu brauchst, also etwas zu betteln möchtest, Wozu ist die Notwendigkeit für dich, über den Ganges zu kommen? Schick einfach einen deiner Gehilfen. Ich werde ihm jedes Mal, wenn er kommt, säckeweise was mitbringen. Aber komm mal nicht persönlich hierher. Das ist nicht nötig für dich. Zu viel Reisen ist nicht gut für ein Sanyasi. So wollte sie. Und als sie wegging, als Keshava Bharati wegging vom Zuhause, sagte Mahaprabhu, kann ich 7 Schritte mit ihm gehen? Ja, sagte Sachimata, wer hält dich auf? Aber es wundert mich schon, du gehst sonst nicht mit einem Gast raus aus deinem Hause. So, Chaitanya Mahaprabhu ging also neben ihm hin. Und warte mal. So, ich kürze ein bisschen ab. So, wenn die... Sonst, das war eigentlich der besondere Vorfall. Sonst ging alles seinen gewohnten Verlauf. Chaitanya Mahaprabhu ging jeden Abend hin zum Hause von Srivas Pandit, tanzte da die Nacht über in Ekstase und kam ganz spät in der Nacht zurück. Manchmal auch am Morgen. Dann studierte er und gab seine Lektion, aber bei den Lektionen sah man immer öfters, dass er in Ekstase verfiel. Manchmal chantete er einfach Gopi, Gopi, Gopi. Er zeigte alle Symptome eines von Ekstase Berauschten. Eines Tages nun kam Chaitanya Mahaprabhu früher nach Hause als sonst. Es war der Tag, an dem er Sannyas nehmen wollte. An dem er das Haus von Vishnupriya verlassen wollte. Und er stand lange, als er zurückkam, am Fenster und sah über den Ganges. So Vishnupriya kam zu ihm und sagte, mein Herr, wenn du jemals mir etwas ehrlich gesagt hast, sag es mir jetzt. Wirst du Sannyas annehmen? Ach, Vishnupriya, sagte Chaitanya Mahaprabhu, ich kann niemals von dir getrennt sein. Willst du Sannyas annehmen, habe ich gefragt. Und dann sagte ihr Chaitanya, dass er Sannyas annehmen wollte. Er sagte, dass er diese Verpflichtung hätte den allgemeinen Lebewesen gegenüber, dass er deswegen erschienen sei im Kali Yuga, um ihn zu segnen und dass er nicht predigen könne, ohne Sannyas angenommen zu haben. So, Vishnupriya sagte, dann bitte ich dich um eine Segnung. Und dann sagte Chaitanya, ja. Wenn immer ich an dich denke, musst du mit mir zusammen sein. Und das wurde gewährt. So, es wurde dann sehr spät. Mutter Sannyasi, Sachi wusste, dies sei die Nacht. Sie setzte sich hin am Tor, Eingang. Vishnupriya massierte die Lotusfüße des Herrn, der so tat, als würde er schlafen. Und als Vishnupriya dann eingeschlafen war, legte er ein Kissen dorthin, sodass sie das Kissen hielt. Und er ging sehr leise an Mutter Sachi vorbei. Und ging da zum Ganges, stürzte sich in die Ufer, in die Fluten des Ganges und floss und schwamm auf die andere Seite, wo er dann bei Keshava Bharati Sannyas annahm. So ganz Navadvip hörte am nächsten Morgen davon, dass Nimai Pandit nicht mehr zu Hause war. Und ganz Navadvip versank in einem Ozean des Klagens, denn sie alle mochten Mahaprabhu so gerne, der jetzt Sannyas angenommen hatte, um das Krishna-Bewusstsein zu predigen und eigentlich auch um Navadvip zu verlassen. Ich dachte, es ist eine sehr schöne Geschichte und auch eine, die sehr gut passt.
zu unserem heutigen Vers, ich glaube 58, 57 oder 57 ist es. Diese Stufe der Loslösung, auch von den Dingen, die uns lieb sind, wie Chaitanya Mahaprabhu es zeigte, von seiner Frau, die Lakshmi, die Vishnu Priya war, von seiner Mutter, in Loslösung zu praktizieren. Ich möchte meine heutige Vorlesung beenden mit einem Brief von Srila Prabhupada zu diesem Punkt. Bitte hört mit Aufmerksamkeit zu, auch wenn ihr euch im Grihastha Ashram befindet oder gerade über beide Ohren verliebt seid, kurz vorm Grihastha Ashram. Das ist sehr wichtig. Prabhupada schreibt: Bitte akzeptiert meine Segnung. Diese Einweihungszeremonie ist ein vedisches Prinzip. Um eine bedingte Seele zu den höheren Ebenen transzendentalen Lebens zu erheben. In der Chaitanya Charitamrita werdet ihr Unterweisung finden. Und zwar heißt es dort, dass ein Lebewesen, nachdem es ungefähr durch 8.400.000 Arten des Lebens gegangen ist, schlussendlich die menschliche Form des Lebens bekommt, die eine Möglichkeit ist, Freiheit aus der dem materiellen Zustand zu bekommen. Wenn ein Kind geboren worden ist, ist es die Verantwortung des Staates, des Vaters und der Mutter und der Verwandten und der Lehrer, das Kind zum Standard des Krishna-Bewusstseins hochzubringen, sodass das Kind nicht nochmal den Vorgang der Geburten und Tode wiederholen muss, sondern stattdessen völlig situiert ist im Krishna-Bewusstsein. Es ist die Verantwortung, dass das Kind transferiert wird zur spirituellen Welt und auf einen der Vaikuntha-Planeten Platz findet. Der wichtigste von den Vaikuntha-Planeten heißt wie? Krishna-Loka. Kai, das haben wir ja nicht von dir erwartet, dass du das weißt. Sehr schön. Also, du sollst dafür einen Suite kriegen. Du kannst nachher vorbeikommen bei mir, ich habe noch welche. Oder Goloka Vrindavan. In diesen Tagen ist die Propaganda, die dafür gemacht wird, dass der Mensch auf dem Mondplaneten gelandet ist, sehr ermutigend. Doch soweit es Krishna-bewusste Personen betrifft, solch eine Person ist überhaupt nicht interessiert an einem der materiellen Planeten. Sein Ziel ist es, transferiert zu werden zu dem höchsten spirituellen Planeten, nämlich Krishna-Loka. Dieser Einweihungsvorgang bedeutet also die Chance, sich vorzubereiten, diese höchste Vollkommenheit zu erlangen. So, Hare Krishna. Bin hier ans Ende gekommen. Sind irgendwelche Fragen? Sedi.
Du hast gesagt, dass
diese Bhushakti, ja. Besser so, ich habe gedacht, soll ich das jetzt nochmal deutlicher sagen oder nicht? Srimati Radharani ist die Ursache für alle Energien, auch die Bhushakti, es ist so rum. Ich bin dir sehr dankbar, ich habe gedacht, soll ich es oder soll ich nicht? Wie es genau geht ist, also ich muss das sehr verkürzen, ich könnte hier jetzt eine Stunde darüber sprechen, weil ich gerade die Brahma Sanghita Lectures höre von Tama Krishna Goswami. Absolut gute Lectures. Srimati Radharani ist eine Verkörperung der Kladini Shakti, der Freudenkraft Krishnas. Und Srimati Radharani ist die Ursache für alle verschiedenen Lakshmis, auch für die verschiedenen Gopis. So, die Lakshmi in der Vaikuntha-Planeten und auch die Lakshmis, die Vishnu umgeben und ihm dienen und seine Energien sind, sind Manifestation von Srimati Radharani, also umgekehrt. Ich muss da so entschuldigen, mir ist aufgefallen, irgendwas hast du gesagt, was also nicht im Wörterbuch der Vaishnavas so stehen bleiben kann. Aber dann war ich schon, ich weiß auch nicht, da war ich wohl zu müde, dass ich da einfach weitergegangen bin. Und so ist das zu verstehen. Radharani ist die Ursache für alle Lakshmis. Nicht umgekehrt. Ja. Ja, Lakshmi Priya ist Shri. Göttin des Reichtums. Stimmt's, Kadada? <Ja. lacht> Nö, lach nicht. Da bin ich mir sicher. Ja. Sehr schön, diese Geschichten, ne? Das, was ich eben referiert habe, ist Atma Tattva entnommen und dem Chaitanya Bhagavat und dem Chaitanya Charitamrita. Und es tut mir leid, dass ich ein bisschen stockend war. Ich werde versuchen, mich zu bessern und das zu erwarten. Man muss nämlich diese Geschichten mit viel Kraft präsentieren, sodass sie einen wirklich mehr berühren. Beim nächsten Mal, ich werde ja wahrscheinlich wieder eine Chance kriegen, weitere Geschichten zu erzählen, dann bin ich ein bisschen flüssiger. Es ist einfach sehr wichtig für uns, die Devotees zu hören, auch über Krishna zu hören, immer wieder über Krishna persönlich zu hören. Ich habe ja kühnerweise einfach mal Vishwadevs Einladung angenommen und mich auf dem Landgut, wo wir eine gute Möglichkeit haben, einfach Bhajan zu machen, verborgen und einfach über Krishna gehört und so. Das ist so wichtig, persönlich über Krishna zu hören. Nur dadurch, also dass man über Krishna direkt hört, wird eigentlich die Hingabe zu Krishna, die immer wieder im bedingten Dasein so ein bisschen ins Einschlafen kommt, richtig geweckt und der Wunsch, auch Krishna persönlich zu erreichen, wird sehr stark. So aus dem Krishna-Buch zu lesen und somit direkt über Krishna zu hören, ist einfach durch nichts zu erreichen, durch nichts zu ersetzen. Eine letzte Frage. Oh, hebt ihr diese Frage bitte für morgen auf, denn da will ich gerade darüber sprechen. Nicht? Und dann ist man gerade, dann kann ich das wahrscheinlich viel fundamentierter beantworten, als wenn ich jetzt nochmal das Ganze präsentieren muss. Für morgen. Ja. Achso. Gut, dann denke ich, hören wir jetzt auf. Hare Krishna.